Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Das ist jetzt da die grösste Kolonie, die wir im Moment haben, Claudia. Es sind 31 Nisthilfen, die an diesem schönen alten Haus, einem alten Hönkerhaus, montiert sind. Und das ist im Moment, oder seit ein paar Jahren, ist es ein Topspot. Also das, die Wohnungen sind, die können wir immer zuerst vermieten. Die sind ganz, ganz schnell sind die besetzt. Und das ist wunderschön im Frühling. Du hörst es ja kommen, eben Mitte April, Anfang April. Zwitschern sie ja, fliegen dran an, schauen, gehen in die verschiedenen Äste. Also es ist ein Kommen und Gehen und es ist ein Zwitschern die ganze Zeit. Oder? Und sie sind da ja, weil ja die Mehlschwalben eigentlich standorttreu sind, muss sagen wir auch im Grossen, kommen sie wieder dahin zurück.
Das ist Verena Steinmark. Sie hat mich in Hönk bei Zürich herumgeführt, hat mir viel gezeigt und von der Mehlschwalbe erzählt. Es gibt hier, wie wir gerade gehört haben, eine besonders grosse und gesunde Population. Mehlschwalben sind ganz erstaunliche Vögel. Sie kommen jedes Jahr von südlich von der Sahara zu uns und bleiben bis im September. Sie ziehen hier ihre Jungen auf und wie in jeder Familie geht es in dieser Zeit hoch zu und her. Da muss Futter angeschafft werden, da müssen Mühlen gestopft und da muss ein Haufen zwitschert werden. Und weil man die eigene Wohnung nicht will dreckig machen, wird noch im Anflug aufs Nest gekotet. Die Hönker und Hönkerinnen können schon seit vielen Jahren Sachen von der Mehlschwalbe beobachten. Viele sind glücklich darüber, denn Mehlschwalben sollen in einem Haus Glück bringen, wo sie nisten. Aber nicht alle. Die Verena Steinmann vom Natur- und Vogelschutzverein Hönk hat mir darum auch über die schwierige Seite vom Zusammenleben mit der Mehlschwalbe erzählt. Sie leitet ein Projekt, das für die geförderten Vögel möglichst gute Lebensbedingungen anbieten will. Sie brauchen Nester, eine bestimmte Art von Dach. Darüber aus sind unsere sauberen, asphaltierten Strassen und Plätze ein Problem für die Vögel, denn sie finden oder Dreck, einer, der klebt, wie Lehm nicht mehr. Von der Verena habe ich gelernt, dass aktiver Naturschutz viel mit Reden und Überzeugen zu tun hat. Mit Lösungen finden für die Hausbesitzerinnen. Darüber aus möglichst viele Leute zu informieren, dass unsere Siedlungen es vielen Wildtieren wirklich schwierig machen. Die Verena hat zuerst das ehemalige Bauerndorf Hönk ein bisschen beschrieben.
Überall hat es natürlich sehr viele Neubauten, aber es hat auch alte Häuser und es hat auch Bauernhäuser noch zwei da im Dorf, die bewirtschaftet sind, also mit kleinen Feldern. Aber es ist gewachsen und es wächst stetig, also eben Richtung Hönkenberg, ETH-Ofen ist es sehr bewohnt. Aber es hat überall wieder so kleine Ecken.
Und wir sind natürlich aus einem speziellen Grund hier, ja. Und so eigentlich ganz etwas Spezielles, was ich nicht gewusst habe. Hönk hat eine der grössten Mehlschwalbenpopulationen von Zürich.
Ja, das stimmt. Das ist so, ja. Genau, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ich habe das ja lange auch nicht gewusst. Aber ich beschäftige mich ja schon eine Zeit jetzt mit diesen Mehlschwalben hier in Hönk. Und es sind ja nicht nur Mehlschwalben, es sind ja noch Mursäger, die wir hier haben, die auch ganz speziell sind für mich ja Zugvögel, oder es sind Zugvögel. Und für mich ist das sowieso noch mal ein spannendes Thema. Sie kommen und sie gehen. Sie sind den Sommer durch da, dann sind sie am Himmel, dann hörst du es, dann siehst du es. Der Sommer geht vorbei, sie sind weg.
Ich habe einmal einen Beitrag gemacht über die Mursägler und Alpensägler in Bern. Und die kommen natürlich genauso, wie du gesagt hast, saisonal. Und dann machen sie die schönen Geräusche am Himmel oben, oder? Und in der Altstadt und bei der Uni oben. Mhm. Und alle Berner in ihre Köpfe recken.
Verstehe ich.
Jetzt sind wir hier an einem Ort. Ja. Du wolltest zeigen, wegen der Mehlschwalben.
Genau. Also das ist jetzt auch ein älterer Ort, wo Mehlschwalben sind. Also wenn du hier an die Wand schaust, siehst du überall so die Sparren vom Dach, das rauskommt. Und das ist ganz etwas Wichtiges bei den Mehlschwalben. Und dann siehst du dort überall so Halbkreis, wo an diesen Sparren kleben. Das sind alles Mehlschwalbennester. Die gehen hier oben her. Also an diesem Haus weiss ich, einfach, weil ich es ja alle Jahre zähle, hat es 10. Und dort oben hat es im nächsten Hauseingang 8. Aber was da eben auch noch speziell ist, sind die Kästen, die du über dem Hauseingang siehst. Die weißen Kästen mit diesen 3 so mehr rechteckigen Löchern. Magst du die sehen, gell?
Ich sehe sie, ja. Gell?
Das sind Mauersägler-Nistkästen.
Und die beiden, also am einen Ort wohnen die Melschalpen und dort die Maus. Und die haben also nicht Streit miteinander?
Nein, die haben keinen Streit miteinander, weil die haben erstens mal andere Art von Wohnen oder von eben Junge dann aufziehen. Und sie sind immer höher oben beim Insektenfangen. Also sind verschieden. Das geht schon seit x Jahren, ist das da so. Also seit 16 ist es schon gewesen, also ist es schon von voran her.
Also beide Vögel sind Insektenfresser und auf verschiedenen Höhen jagen. Mhm. Das ist ja noch praktisch.
Ja, ich glaube, praktisch ja. Das ist so angelegt, denke ich. Aber was jetzt du da siehst, ist wirklich die Nistkästen, die ich ja beobachten und auszählen, oder? Das sind immer 3 zusammen. 3 Löcher, 3 Einfluglöcher. Und es ist schon so, dass wenn ich es verwütsche, und das ist ja ganz schwierig, oder? Die sind so schnell, sehe ich es manchmal nicht einmal, bin ich nicht einmal ganz sicher, in welchem Loch das jetzt drin sind. Aber ich habe es schon mal gereinigt und das machst du von innen her, so Klappen zum Abnehmen. Und dann habe ich schon die Nester, also die Nester sind ja nicht wirklich Nester, sind einfach so Ring, nicht wie eine Amsel, die ein schönes Nest macht, ein rundes, schönes, sondern so schnell, oder einfach damit es dort rumruggelt und alle ein bisschen zusammen sind. Und die Mehlschwalben, die haben ein Loch vorne raus dort. Und das ist einfach ein kleines Eisflugloch, das auf die Grösse stimmt von der Mehlschwalbe. Also ein Mursägel kommt dort nicht rein.
Wie, wenn du sie siehst, fliegen am Himmel, kannst du sie unterscheiden?
Ja.
Und wie denn?
Also, ich bin ja viel am Morgen früh schon da und ich meine, ich habe schon mit den Leuten im Haus geredet, oder? Das lärmt wahnsinnig. Wenn die zwischen 6 und 7 da anfliegen, also vor allem die Mauersegler, oder? Dann also sind die so laut und dann machen sie meistens noch 1, 2, 3 Kreise und dann gehen sie zack rein, futtern oder hängen nur schon dran und futtern von außen und gehen. Und die Mehlschwalben, die sind ein bisschen ruhiger im Fliegen, haben ein bisschen anderen Flug, oder? Und du siehst es auch von der Farbe her. Also die Mauersegler sind einfach schwarz, ganz dunkel, grösser auch und fliegen anders als Mehlschwalben. Die flattern dann ein bisschen mehr, wenn sie daher kommen. Und sie zwitschern natürlich.
Also ich habe den Eindruck, wenn man sie anschaut von einem Foto, dass ihre Spannbreite, Flügelspannbreite, vielleicht nicht ganz so weit ist bei dir von den Mauersägler. Sind die Schwalben
so
ein bisschen kleiner?
Die Schwalben sind kleiner, sie haben auch ein bisschen eine andere Form. Also der Mauersägler, der ist wirklich so eine Sichelform. Und zuerst, also eher schmälere Flügel und sehr spitzig nach außen und gross. Also die haben etwa um die 40 cm Durchmesser, wenn man es ganz aufmacht. Und die Mehlschwalben ist kleiner. Und es ist auch ein bisschen sichelförmig, aber nicht so klar wie bei den Mauersägern.
Wenn ich es richtig sehe, da oben, das sind jetzt nicht selber gemacht, sondern das sind Kunstnester.
Ja, das sind alles Kunstnester. Also der Besitzer von dem Haus, der hat das schon lange hat er das gemacht. Der fördert das einfach. Er fördert auch noch Fledermäuse. Und das sind alles Kunstnester, ja.
Es ist eine geschützte Art, der Mauersägler, glaube ich, auch, oder?
Ja, der hat es auch schwierig jetzt. Ja,
ja.
Ja.
Sind wegen beide der Hitze vor allem?
Ja, Hitze und auch Nistort. Das ist eben das primärste Nistort, den er kann haben oder den er braucht eigentlich, verschwindet. Und bei den Mehlschwalben ist das ja auch so, weil einfach das Material auch nicht mehr rum ist. Und,
also geil Material. Ich habe das ein bisschen nachgelesen, darum tue ich dir gerade noch mal schnell kurz fragen. Gell? Ich habe das richtig verstanden. Die brauchen eigentlich Dreck. Oder ja. Mörtel, würde man auf Deutsch
Mörtel
sagen.
Oder Lehm.
Lehm, Lett, ja. Genau.
Ja. Mhm.
Und aus dem machen sie als eigentlich?
Mehlschwalben machen das.
Mhm, genau.
Ja. Mhm. Ja. Die bauen ja aus lauter Kügel aufeinander. Und ich habe das auch mal letzte noch mal gelesen, zwischen 700 und 1500 so kleine Mehlkügel. Lehmkügel, Entschuldigung, müssen sie haben, wo sie aufeinander aufkleben, bis sie ihr Nest dann haben.
Dann sie das mit dem Speichel mit dem noch so zu Kügel machen?
Ja, ja, also sie machen es mit dem Schnabel und dem Maul Kügel, aber sie tun es mit Speichel vermischen. Das ist wie der Leim.
Und genau so Sachen findet man jetzt auf einer Art, kann man sagen, bei diesem vielen Asphalt nicht mehr, oder?
Ja, wenn du jetzt hier rumschaust, also es ist ja alles zu. Es ist, hat nichts in den Gärten, in diesen kleinen zwei dort. Es ist da nicht möglich, etwas zu finden. Man hat einfach gemerkt in all diesen früheren Jahren, dass man ja Glück hat mit den Maulschwalben, weil die tun auch Nisthilfen, so heissen sie ja, Nisthilfen akzeptieren und brauchen es dann auch. Und der Witz von diesen Nisthilfen, finde ich auch noch etwas Spannendes, ist, wir sehen es dann an einem anderen Ort, die haben ja alle den gleichen Hauseingang quasi, oder? Aber jedes Paar tut irgendwie noch ein bisschen irgendetwas dran rummachen. Oder es, wenn du eine Reihe siehst, ist kein Einflugloch genau gleich. Also es hat dann jeder, sage ich so, seine persönliche Haustür. He?
Und das heisst, das sehen sie. Also sie sehen ja die Unterschiedlichkeit der Türen.
Ja.
Die tun eigentlich die Kunstnester anbieten, damit die Population da bleibt, aber vielleicht sogar noch ein bisschen wächst.
Ja, genau.
An der Ursache kann man nicht viel ändern. Also, oder würdet ihr jetzt als Natur- und Vogelschutzverein auch noch vielleicht sagen, man müsste mehr Feuchtbiotop haben in der Stadt oder ums Dorf herum, damit wieder mehr Lätt oder mehr Mörtel rum ist?
Ja, also wir haben einen Ort, wir kommen vorbei dort, wo ein bisschen Mörtel hat. Aber natürlich, erstens ist nicht der richtige Mörtel, es muss Lehm sein. Es kann nicht ganz feines Stein sein, weil sie haben ja dann auch einmal angefangen, das Nest zu bauen, oder? Und haben angefangen zu brüten und es ist dann alles runtergefallen, weil es verbröselt, oder? Es ist wirklich der Lehm,
den sie braucht. Klappt, ja.
Klappt, genau. Ja, genau.
Du sag mal Mehlschwalbe, warum heissen die Mehlschwalbe?
Ja, ganz genau weiss ich es nicht, aber wenn sie du anschaust, sind sie schwarz-weiss. Sie haben einen Weiss, sie sind ja dunkel-schwarz, also dunkel und je nach Sonneneinschein scheinen sie noch ein bisschen, glitzern sie noch ein bisschen, so ein bisschen dunkelblau. Aber sie haben ganz einen schneeweissen Bauch und der Bürzel, das ist der Teil, der unter den Flügeln ist, am Ende vom Körper, bevor der Schwanz anfängt, der ist schneeweiss auch.
Wenn wir ein Stückchen laufen, ja, können unterwegs mit gut reden.
Ja. Das ist unsere älteste Kolonie. Ja. Die ist seit den 70er Jahren, Anfang 70er Jahre. Und da hat es zuerst in der Garage rein gehabt, einfach zum zeigen da. Jetzt ist es ja gerade ruhig da, aber siehst du, da hat es jetzt alles auch Nester. Die sind seit den 60er Jahren sind die da. Der Mann, der jetzt da gerade in unsere Richtung schaut, ist der eine, Herr Zwicki. Und der ist als Kind hier aufgewachsen, also sein Vater war Garagist und der ist mit denen aufgewachsen. Grüezi, Zwicki. Wir laufen da noch vorbei schnell.
Ja,
ist gut. Gut. Frau Acklin, der Herr Zwicki. Acklin,
genau. Wir reden gerade über ihre Nester hier oben, über die Mehlschwalbennester.
Also auch, wie du siehst, mitten im, da können wir die Autos gehen tanken, oder? Und dort die Ecke hin.
Hey, du könntest arbeiten, alles. Sie können wir genau bringen.
Hier auch?
Ja, ja.
Okay, gehen wir weiter.
Schön, haben wir das kurz anschauen dürfen. Die haben sie auf jeden Fall schon viele Jahre da, hat das Frau Steinmann gesagt.
Ja, sind schon lange.
Ja.
30 Stück.
23.
Ja.
Also so viel habe ich auf
und
meinem...
Da hat es auch noch und
dort hat
es
noch. Ja, genau. Jetzt gehen wir da durch, dann kann ich Ihnen die auch noch gerade zeigen.
Adieu, merci vielmals.
Danke. Siehst du, siehst du jetzt näher die verschiedenen Einflüge?
Die Schlitze sind unterschiedlich,
ja.
Gell?
Ja. Ja. Gut, das sind jetzt auch sehr alte, gell? Die da hat es auch noch mal und die fliegen da rein und da unten werken sie ja.
Also es ist von dem her... kann man sagen, für den Vogel ist es weniger das Problem als für den Mensch.
Ja, das ist so.
Die Vögel haben sich an unseren Verkehr, an unseren Lärm, an unseren Gestank daran gewöhnt. Mhm. kommen trotzdem noch, sind treue Seelen.
Das ist so.
Und Menschen haben das Gefühl, sie vertragen alles. Aber um das reden wir dann noch auch noch.
Das ist jetzt zum Beispiel eine schwierige Angelegenheit, um dir das auch noch gerade zu zeigen, das Haus da. Mhm. Das ist verkauft worden. Mhm. Und das wollen sie umbauen oder abreißen. Ich weiss das eben auch nicht, man weiss es nicht so genau. Aber man sieht hier, ist da die Holzwand. Dort drunter hat es 12 Mehlschwalbennester.
Und ist das jetzt richtig? Sehe ich das richtig? Ist es das Brett hier, jetzt ein sogenanntes Kotbrett?
Jawohl, genau.
Sagen, was ein Kotbrett ist und für eine Funktion hat.
Ja, also es ist ja so, dass Mehlschwalbe ja nicht gerade die sauberste ist, oder? Sie, wenn sie anfliegt, dann kotet sie ja noch voran, bevor sie ins Nest hineingeht. Und sie kommen natürlich so ein bisschen wie tack rein, oder? Und dann kotet sie noch voran und wenn sie an die Wände hineingeht. Also die Wände sind sehr stark verschmutzt, eben immer wieder. Und das haben natürlich die Hausblitzer nicht gern. Das verstehe ich ja auch, oder? Und darum, ja, weißt du, ich habe viel Goodwill probiert zu machen und so mit den Leuten. Und das war immer etwas, was du dann auch hast können sagen, schauen Sie, wir haben eine Abhilfe, oder? Wir können das Kotbrett montieren und dann ist das der Kothaufen auf dem Brett. Und nicht, siehst du, es ist eigentlich sauber, oder? Wir sind jetzt ja alle besetzt gewesen.
Wenn ich jetzt auf die Fassade schaue, dann sieht die eigentlich ganz ordentlich aus. Mhm. Wie es oberhalb vom Kotbrett aussieht, weiss ich es natürlich nicht. Aber es ist so, dass man sich sicher nicht schämen muss, als Hausbesitzer.
Nein. Ich denke, das ist da wirklich gut. Und die Distanz stimmt auch. Und
ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr dann mal ab und zu putzen gell? Mhm. All paar Jahre.
Genau, wir sind einmal schon jetzt gegangen. Und ja, ich glaube, das nächste Jahr spätestens werden wir noch mal gehen. Es kommt dann immer ein bisschen darauf an, weißt, wie viel dass man es sieht. Es sieht nicht so schön aus, also muss ich ehrlicherweise sagen. Oder? Mhm. Aber es ist so. Und durch das, dass wir auch die gehen putzen, reinigen und auch die Tischhilfe selber noch reinigen, gerade ein bisschen rausputzen. Eigentlich machen sie es ja selber. Aber das machen wir dann einfach auch gerade damit. Aber es ist ein Aufwand, oder? Da brauchen wir eine Hebebühne und müssen Bewilligung haben, die zum Teil auf den Parkplätzen können parkieren können. Also, ja.
Es ist aufwendig.
Ja, ja, ist ja.
Aufwendig. Mhm. Und du warst ja eine Projektleiterin in diesem Projekt. Und das ist ja immer noch, das läuft immer noch, das Projekt. Du bist im Natur- und Vogelschutzverein Hönk, wo ja ein Teil ist von BirdLife Schweiz, gell? Oder BirdLife Zürich zuerst einmal und dann auch Schweiz und so weiter. Und die arbeiten ja alle auf einer freiwilligen Basis, oder? Die sind in dem Sinn angefressene, oder?
Ja. Ja. Also wir haben ja, glaube ich, etwa 500 plus minus ein paar Mitglieder und wir arbeiten alle freiwillig. Und wir haben immer wieder Leute, die uns in irgendeiner Form helfen. Aber ja, also ich meine, das Projekt hat man schon dann einmal reingenommen, ja. Stimmt schon, ja.
Und du kannst jetzt auch auf etwas zurückschauen. Was denkst du, was ist der grösste Erfolg von dem, was wir erreicht haben mit diesem Projekt?
Also der grösste Erfolg ist einerseits, dass wir wirklich die Bevölkerung hier in Hönk haben können sensibilisieren auf das. Also dass sie da eigentlich etwas Spezielles haben, oder? Und das ist mir schon gelungen. Natürlich mit sehr viel Reden und Erzählen und Erklären und all was so ein bisschen dazugehört. Und das andere ist auch, dass die Population grösser geworden ist. Wobei sie schwankt natürlich immer. Das hat halt dann auch immer, weißt, mit dem Zugverhalten zu tun. Kommen sie bezeiten oder sind sie viel zu früh, dann sind sie weiter. Oder kommen sie in Schlechtwetterperioden oder sterben viel. Aber es ist immer, wir haben zwei rechte Spitzen gehabt und nachher weiss ich, ist im einen ein schlimmer Winter gewesen, also wo sie überwintert haben im Süden unten. Und dann ist es, hat man gerade gesehen, ist es runtergegangen.
Es sind weniger gekommen.
Ja.
Aber gell, es geht ja da eigentlich noch ausser dem Klima, wo es natürlich auch noch gewisse Mätzchen spielt oder Probleme macht, oder? Gibt es auch noch, ich habe jetzt eben gerade einen Beitrag gemacht, auch noch über Insekten. Es gibt natürlich zunehmend, wie man so schön sagt, weniger Biomasse, also weniger Insekten am Himmel, weniger Schwärme. Und damit gibt es weniger Futter. Hast du das Gefühl, die spüren das jetzt da bei der Mehlschwalbe?
Ich kann das nicht so genau sagen, weil sie kommen ja eben noch. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es weniger Futter gibt. Ja, es ist so. Und die Mehlschwalben, die fliegen natürlich 700, 800 Meter. Von da aus ist es so die Länge, die sie fliegen, um Futter zu holen. Das ist bei uns an der Limit unten. Und dort hat es natürlich schon noch gut Insekten. Aber trotzdem, man weiss es, also durch die Schätzungen und all diese Sachen, dass es schwieriger wird. Und es ist das A und das O, oder? Ich meine, die Insekten braucht es für die Jungen grosszuziehen, weil das ist ja das, dass sie ihren Nachwuchs gesund und stark anbringen, was dann der im Süden aber mag, oder? Also,
Der Christoph Angst, den habe ich dort mal in Bern interviewt, zu den Mursägler und den Alpensägler. Der hat ihm erzählt, dass die absolut einmal bis ins Tessin runtergehen, fangen und wieder heimkommen auf Bern. Oder? Also, es ist ganz verrückt.
Also die Mursägler ganz sicher, ja. Das ist da auch so. Die Mehlschwalben mögen das nicht. Oder? Die sind halt dann viel konzentrierter an einem Ort, wo sie Futter fangen müssen. Ja, also von da aus gehen sie auch ins Elsass. Und dann, weil sie ja beide Arten haben ja einen Kropf, wo sie als Futter Mücken empfangen können. Und dann können sie es so ein bisschen runter. Und nachher können sie es ja wieder rausgeben, wenn sie bei den Jungen zu sind. Und dann haben sie also zum Teil haben die dann rechte, also vor allem die Mursägler oder eben die Alpensäger.
Also Tragtaschen.
Tragtaschen, ja genau. Ja genau.
Das ist spannend. Das
ja.
Fast wie ein Pelikan, aber nicht ganz.
Nein,
groß.
Nicht ganz, aber ja.
Das ist das gleiche Thema auf jeden Fall. Ja.
Aber es hat ganz sicher weniger. Also das weiss man auch, weil auch wenn du da oben schaust, schau mal den Kirschlorbeer. Also es bringt ja gar nichts, oder? Da finden jetzt Damsen noch Äpfel oder sicher die Zingdrossel kann auch noch kommen. Aber es hat abgenommen, massiv abgenommen, das, die Biomasse, das stimmt. Oder? Das ist es. Und das ist, ja, ich weiss nicht, wie das in Zukunft wird.
Das Verrückte ist, oder? Du arbeitest jetzt mit deinem Projekt, mit viel Leidenschaft an diesem Thema. Oder? Und schaust, dass möglichst die Mehlschwalben gute Lebensbedingungen in Höhen haben. Aber vom System her, vom Ökosystem her, muss eigentlich noch viel mehr stimmen. Mörtel oder eben so lattartiger Dreck, wie du vorher gesagt hast, muss irgendwie da sein, theoretisch. Es muss Biomasse da sein, es muss Temperatur einigermaßen stimmen. Sonst haben sie mal ein schlechtes Jahr. Im Sommer können sie sogar verbröteln da oben, wenn es heiß wird so unter dem Dach. Also es gibt so ganz viele systemische Fragen, oder, wo du direkt nicht kannst beeinflussen. Hast du das Gefühl, wenn du gehst du die Leute sensibilisieren in Hönk, dann kannst du ihnen vielleicht auch mal erklären, es wäre noch toll, man hätte noch ein bisschen weniger versiegelte Flächen in der Stadt oder wir würden noch ein bisschen mehr so Feuchtbiertöpfe haben oder so.
Ja, sicher. Das machen wir auch. Also weißt, ich meine, die Stadt Zürich hat ja Biodiversitätsinitiative angenommen. Also die Leute sie wissen, nicht alle natürlich, aber im Grunde genommen sind sensibilisiert. Und man kann das einfach nur immer wieder an unseren Naturspaziergängen, die wir auch anbieten, wo ich noch viel mache, auch mit natürlich Unterstützung mit anderen zusammen, wo ein tiefes, also du musst nichts wissen eigentlich, du kannst einfach kommen und dann fangen wir so an und kitzeln die Leute, oder? Und lupfen es darauf auf und finden, ja, schau, man muss nicht immer gerade einen grossen Platz haben. Man kann es am Schluss auch auf dem Balkon etwas anpflanzen. Einfach einheimische Sachen, die da dazu gehören. Und da gibt es einen Haufen Informationen auch. Aber das ist schon ein wichtiger Teil von unserem Verein auch.
Ja, das sind aber ganz schöne.
Das ist mittlerweile die grösste Kolonie. Auch er aus den Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre.
Kannst du es kurz beschreiben für unsere Hörer?
Ja, okay. Also, das ist jetzt da die grösste Kolonie, die wir im Moment haben, Claudia. Es sind 31 Nisthilfen, die an diesem schönen alten Haus einem alten Hönkerhaus montiert sind. Und das ist im Moment, oder seit ein paar Jahren, ist das ein Topspot. Also das, die Wohnungen sind, die können wir immer zuerst vermieten. Die sind ganz, ganz schnell sind die besetzt. Und das ist wunderschön im Frühling. Du hörst es ja kommen, eben Mitte April, Anfang April. Zwitschern sie ja, fliegen dran an, schauen, gehen in die verschiedenen Äste. Also es ist ein Kommen und Gehen und es ist ein Zwitschern die ganze Zeit. Oder? Und sie sind da ja, weil ja die Mehlschwalben eigentlich standorttreu sind, muss sagen, auch ein grosser, kommen sie wieder dahin zurück. Und dann, wer kommt dann welche Wohnung über? Oder? Dann ist das auch noch ein Ausschauben, weil das dann wirklich mir gehört. Und das Weibli sitzt dann auch drinnen und schwätzt oben raus und das Männchen kommt daher. Also es ist traumhaft schön da. Und auch das ist auch mit Hilfe eines alten Hönker, der da auch wohnt, hat er das, schaut er dem auch und pflegt es auch. Und du siehst, die kann man auch rausnehmen. Die kann man auch reinigen. Das ist auch etwas, was man ab und zu macht, wenn es nötig ist. Da jetzt aber weniger, dann macht es selber sogar. Und der hat jetzt keine Kotbretter. Du siehst, das geht dann nachher. Und du siehst zum Teil an den Läden siehst du noch Kotspuren, feine, weisse. Aber das ist für ihn okay so. Und der putzt dann einfach den Boden da unten auch. Und die Wände halt dann auch. Aber er freut sich auch. Seine Eltern haben sich auch sehr gefreut, als sie noch gelebt haben, dass sie immer wieder hierher kommen und wieder da wohnen, oder? Und da ihre Jungen gross sind. Und von da aus ist es eben ungefähr 800 Meter gerade runter an die Limit runter. Und dann hat es da noch mal etwas, zum Beispiel das Dach hinten durch ist noch, auch noch voller Moos. Und da finden sie eben auch Insekten an, wo sie dann zurückbringen. Und dann ist der Weg ist kurz, oder? Und eben, wie wir es gehabt haben, der Moorsäger kann ja, fliegt weitere Strecken, ist auch höher oben beim Muckenfangen.
Also es ist ganz ein ganz idyllisches Plätzchen für dich. Und es hat hier noch so einen schönen Obstbaum. Ich weiss nicht, ist das Birnen
oder Äpfel? Es ist ein Bierenspalier, ja.
Ein Bierenspalier. Und das sieht auch ganz toll aus, oder? Man hat das Gefühl. Aber hier hat es vermutlich ab und zu noch ein Insektchen drin.
Hat es auch, aber was da natürlich auch ist, also da ist dann Ende Sommer, weißt du, das ist dann pumpevoll, oder? Und das, ich meine, das ist wahnsinnig, wenn du das erlebst. Und wie die Schnäderle da vor dem Nest reinhängen und manchmal streiten sie auch. Oder manchmal gucken sie ja auch da in eine fremde Wohnung rein, ob es dort auch noch. Und es ist wahnsinnig, es ist so viel Leben. Und du da und eben, sie fliegen da mit dem Kot und die Birli, die kannst du jetzt, also das sind keine, die kannst du nicht essen. Also das ist, die sind sehr, aber er
nimmt das in Kauf.
Er nimmt das in Kauf und er hat selber Freude und er macht wirklich viel auch. Ja.
Und kann mit dem Lärm leben.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, das ist die Zinglistrasse, ist das da. Das ist auch.
Also ich kann, ich kann mir es richtig vorstellen. Haben die auch so Tageszeiten, weißt, wo sie ausfliegen und dann sie wieder zurückkommen?
Also gell, wenn sie die Jungen mit dem Futtern, dann sind sie von morgen bis zum Abend unterwegs. Oder sobald es Tag wird, gehen sie Mucken fangen. Und sie fliegen ja vielfach im Verband. Dass sie die Mucken, weißt, so wie, können zusammen schürgen in der Luft. Und dann haben sie natürlich besser, sind, haben sie schneller ihr Futter zusammen. Also wenn sie mit dem Futtern ist, alle Viertelstunde plus minus, kommen sie und gehen sie und holen wieder. Also es ist ein Gehen und Kommen, also ein lautes Treiben auf der ganzen, auf dieser ganzen, ja, auf dieser ganzen Wand. Da.
Du bist die Initiantin von diesem Projekt und du bist immer noch dran. Was hat dich besonders, was hat dich so lange daran gehalten, das weiter und weiter zu machen?
Also das eine war ja, dass ich selber wollte wissen, wie sich das entwickelt. Ob es tatsächlich etwas bringt und es hat auch etwas gebracht. Das freut mich natürlich so. Das andere ist, dass ich einfach die Vögel gerne habe, für rauszuziehen, in der Natur rauszuziehen und jetzt die gerade so nah können beobachten und können schauen und können miterleben. Und ich merke dann manchmal, es ist Frühling und manchmal telefonieren sie mir, sie haben jetzt eine gesehen. Und da gehe ich natürlich auch schauen. Einfach wieder zu kommen und zu gehen, so den Zyklus von der Natur, in der Natur raus sein, mich zu bewegen, in der Natur können aufnehmen, Weil ich meine, wir haben ja nur diese Natur. Und der müssen wir halt Sorge haben. Also das ist so mein Hintergrund auch, warum ich das mache. Und dann hat mir ja der, wo wir vorher nicht getroffen haben, von der Garage, hat mir gesagt, ja, also sie hätten noch nie so einen Unfall gehabt. Also dort, wo Schwalbe hat, dort bringt es Glück.
Das habe ich eben auch gelesen.
Ja.
Das ist schön, das ist sehr ein schöner Schlusssatz. Man sagt ja, er bringe Glück. Und das ist das Einzige, was ich mich noch erinnern konnte, dass vor allem die Bauern das Gefühl haben, dass wenn sie Schwalben haben, dass dann sie ein glückliches Heim haben. Oder? Weil ja, die Nester sind ja auch denen ihre Wohnungen.
Genau.
Oder? Und wenn die glücklich sind, dann ist das Haus dort auch glücklich. Oder? Die Leute, die im Haus innen sind, sind dann auch glücklich.
Also das ist eben, das ist da vorne, das haben sie mir immer wieder erzählt. Und ich meine, ich weiss auch, meine Mutter, sie war ja aus Italien gewesen, und sie hat immer gesagt,
Le Rondine,
genau. Also ein Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das ist das andere, was du da merkst und wo eben auch die Bewohner da merken. Im Sommer hat es viel mehr Laut. Also die einen sagen Lärmen, ich finde es verschieden. Es gibt Zwitscherruf. Es ist einfach die Wärme, es ist der Sommer, es ist eine Lebendigkeit da. Und das finde ich eben, ja, sie bringen mir auch Glück. Spezialisiert drauf.
Also genau. Die Vorstellung, oder, dass man sich ein SMS schickt oder schnell anruft und sagt, du sind wieder da, ja, habe ich gesehen. Das ist sicher ein sehr schöner
sehr
Moment
schön.
Im Jahr.
Oder? Ja, und wenn dann du da stehst und du siehst es anfliegen, du siehst es zwitschern, weil im Frühjahr, oder, sie sind ja eben sind Kolonienbrüter, sie sind nicht gerne allein. Das ist eben auch noch etwas, warum wir ja an verschiedenen Orten in der gleichen Nähe, oder, dort hat es, da hat es, da vorne hat es. Es muss immer schon etwas haben. Sonst geht das nicht. Oder?
Das sind so grosse Familien. Dann,
ja, es sind grosse Familien, die dann da sind und da leben.
Das war wieder eine Folge von «Natur und Stadt» und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. In meinen Shownotes finden wir wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episode. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.